Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität Leben? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit der Mini-Reihe, wenn Liebe Kontrolle wird. Also der Schwerpunkt liegt auf Narzissmus, Trauma und auch auf Beziehung. Also was ganz, ganz Zentrales, was auch immer wieder, zumindest im psychotherapeutischen Kontext, aber vielleicht auch bei euch in eurem Umfeld oder in den eigenen Beziehungen auftreten kann. Und heute legen wir den Schwerpunkt auf, warum Menschen in narzisstischen Beziehungen bleiben, obwohl sie leiden. Diese Frage ist tatsächlich eine, die wahrscheinlich Betroffene schon oft gehört haben, sei es von Freunden oder dem Umfeld der Familie, aber vielleicht auch von Fachpersonen oder auch im beruflichen Kontext. Warum gehst du denn nicht einfach? Wenn es dir auch so schlecht geht, warum bleibst du denn dann? Na, lass das doch sein und so weiter. Und das klingt zwar alles sehr logisch, aber tatsächlich ist es psychologisch viel zu kurz. Also es greift nur, ich sag jetzt mal, rein, wie gerade gesagt, logisch. Und deswegen gehen wir dieser Sache mehr auf den Grund, weil nach dieser Folge wirst du wissen, dass es da tatsächlich noch Dynamiken gibt, die wir unterschätzen. Ich habe eine Folge gemacht zu Trauma, also im Traumakontext, zu Täter- und Opferdynamik. Da würde ich euch empfehlen, hört euch die vielleicht auch mal an. Ja, ich werde die euch in Shownotes verlinken. Und dann könnt ihr die gerne auch nochmal zusätzlich anhören, weil die Dynamik von Täter-Opfer ist tatsächlich etwas, womit wir diese ganzen Sachen, die ich heute hier auch erkläre, sogar noch im größeren Kontext verstehen können. Wenn wir uns den Narzissmus vorstellen als Täterhaltung, das heißt, die Betroffenen selber erkennen nicht, was sie tun, im Sinne von, wo sie schaden, wo sie übergriffig sind, wo sie manipulieren. Und sehen sich selber oft als Opfer, sehen sich selber oft als Betroffene, die an der Stelle nichts, wie sagt man, Schlimmes tun, sondern im Grunde genommen da ja nur aus ganz idealistischen Gründen handeln. So würden sie wahrscheinlich dann selber sagen. Und aus diesem Grund kann ich direkt sagen, ist das so wichtig, dass wir uns diese Sachen nochmal klar machen. Also Täterhaltung ist immer das Phänomen, wenn man mit seinem Handeln nicht weiß, was man tut, gerade in Bezug auf Übergriffigkeit oder Schaden einer anderen Person. Und die Opferhaltung ist etwas sehr stark Komplementäres in dem Kontext, weil die Betroffenen die Dinge dann auch tatsächlich mitmachen und auch tatsächlich für sich so auslegen als so, naja, der andere kann ja nichts dafür und es liegt ja auch an mir und so weiter. Also man redet sich das umgangssprachlich gesagt schön. In der Folge Täter-Opfer-Dynamik erkläre ich das natürlich noch viel ausführlicher. Ich erwähne das hier noch mal am Anfang, weil damit könnt ihr die Ausführungen wahrscheinlich ein bisschen besser einordnen. Also der Satz, dann geht doch nur einfach, wirkt tatsächlich für Betroffene nicht hilfreich. Im Gegenteil, es ist sogar eher so, dass sich Betroffene oft schämen. Denn da kommt oft so eine Botschaft mit, die heißt, du müsstest doch nur wollen. Wenn du nur willst, dann kannst du doch einfach gehen. Oder musst doch einfach nur stark genug sein. Ja? Oder einfach nur rational mal ein bisschen anders mal draufschauen. Nimm mal die rosa Brille runter. Aber narzisstische Beziehungsmuster wirken nicht nur auf dieser rationalen Ebene. Die wirken nämlich auf dem Bindungssystem, auch auf unserem Selbstwert. Das Nervensystem ist sehr stark da mit Leidenschaft gezogen, werdet ihr im Verlauf der Folge noch hören. Aber auch meine Kindheitsmuster. Was habe ich denn gelernt an Beziehungen? Vielleicht auch an Hoffnung, Schuldzuweisung, auch Ängste, die ich habe und mein Schamgefühl und manchmal auch die Abhängigkeiten, die wirklich bis zur existenziellen Ebene reichen. Dass ich merke, hey, das kann ich doch nicht einfach wegschmeißen. Deshalb ist nämlich die Frage nicht, warum ist der Mensch so schwach, sondern welche psychologischen Kräfte halten denn einen Menschen in der Beziehung, die der Person nicht gut tut? Und das ist eine ganz andere Frage. Die ist nämlich auch viel menschlicher. Menschen, die in narzisstischen Beziehungen sind, bleiben oft nicht wegen der schlechten Momente, sondern wegen der guten. Naja, das liegt daran, dass es halt nicht nur Schmerz gibt. Es gibt auch Nähe oder zumindest die Erinnerung an Nähe. Und da war vielleicht am Anfang auch sowas wie intensive Gespräche, Begeisterung, Sexualität, Komplimente, das Gefühl, besonders zu sein, das Gefühl, endlich verstanden zu werden, also wie wir in Folge 1 schon gehört haben. Und später gibt es auch immer wieder kleine Rückkehrmomente. Der andere ist dann plötzlich wieder liebevoll, entschuldigt sich vielleicht und schreibt auch etwas Berührendes, sucht vielleicht noch Nähe, weint, sagt, er habe es verstanden oder zeigt kurz wieder genau den Menschen, in den man sich verliebt hat. Und dann entsteht sowas wie Hoffnung. Vielleicht wird es wieder so. Vielleicht war es aber auch der echte Mensch und die kalte, abwertende oder verletzende Seite, die war doch nur eine Wunde. Naja, also ihr merkt schon, es ist so wirklich sowas wie, ich nehme den anderen in Schutz. Und vielleicht gehe ich sogar noch so weit und sage, ich muss doch nur besser verstehen, besser lieben oder besser kommunizieren und geduldiger sein. Dann wird er schon wieder. Dann wird der andere auch sich ganz anders zeigen können. Denn eigentlich liegt es ja auch an mir. Genau diese Hoffnung kann enorm binden. Und das führt uns tatsächlich auch zu dem psychologischen Phänomen. Wir sprechen nämlich da von Traumabindung oder auch Traumabonding. Damit ist eine emotionale Bindung gemeint, die in einer Beziehung entsteht, in der Nähe, Angst, Abwertung, Entzug, Versöhnung und Hoffnung miteinander vermischt werden. Und wichtig ist, Traumabindung bedeutet nämlich nicht der Betroffene Schuld und es bedeutet auch nicht, sie will leiden. Es beschreibt eher, dass das Nervensystem durch eine Mischung aus Bedrohung, also immer in Hab-Acht-Stellung sein, und Zuwendung stark an die Beziehung gebunden wird. Und das ist besonders dann wirksam, wenn es ein Machtungleichgewicht gibt. Also der narzisstische Mensch an der Stelle in der Partnerschaft eher oben ist und der, ich sage jetzt mal, Devote dann eher unterhalb. Also unterhalb im Sinne von sich unterwirft oder auch an der Stelle niedriger stellt. Wenn der eine Mensch nämlich immer mehr bestimmt, wann Nähe entsteht oder wann auch Kälte kommt und wann hier gesprochen wird oder wann auch geschwiegen wird, wann man Liebe zeigt, wann Entzug stattfindet, dann beginnt der andere Mensch häufig, sich immer stärker auch danach auszurichten. Also nicht mehr nach dem, was brauche ich, sondern wie bekomme ich denn wieder Verbindung und wie verhindere ich den nächsten Rückzug und wie werde ich wieder gesehen? Das ist was ganz Wichtiges. Das heißt, der Fokus ist da nicht auf mich, sondern immer auf die Person, die hier an der Stelle die Bedingungen stellt. Ein wichtiger Mechanismus ist auch die sogenannte intermittierende Verstärkung. Das bedeutet, die Belohnung kommt nämlich nicht zuverlässig, also nicht immer, sondern zwischendurch und immer wieder auch versetzt. Man könnte auch sagen unregelmäßig. Mal gibt es dann nämlich dann die Nähe, aber dann kommt auch mal sowas wie Kälte oder auch dann Bewunderung und dann kommt Abwertung, dann kommt Zuwendung und dann kommt wieder Entzug, dann kommt Hoffnung und dann kommt vielleicht auch Schweigen. Und genau diese Unvorhersehbarkeiten kann wirklich psychologisch auslösen, dass man sich sehr stark bindet. Und wir kennen das Prinzip auch aus anderen Bereichen. Wenn Belohnung nämlich immer verlässlich kommt, gewöhnt sich das System total daran. Wenn aber Belohnung unregelmäßig kommt, bleibt das System besonders wach. Es muss nämlich an der Stelle die ganze Zeit scannen und warten und hoffen und nach irgendwelchen Mustern suchen, damit man das dann versteht. Und dann kommt sowas wie, was habe ich denn getan, als es gut war? Was muss ich denn anders machen, damit es wieder gut wird? Und in Beziehungen bedeutet das, der Mensch beginnt, sich immer stärker auf den anderen zu fokussieren. Also auf dessen Stimmung. Auch wie er guckt dann die Person, ja, oder wie auch der Tonfall ist, was genau gesagt wird, wann die Person sich zurückzieht, wann Nähe entsteht. Und das ist keine freie Liebe mehr. Das ist ein emotionales Wartesystem. So kann man das ganz gut in Worte fassen. Narzisstische Beziehungen wirken nicht über Gedanken, sie wirken körperlich. Viele Betroffene beschreiben später, ich war dauerhaft angespannt. Immer in diesem Scan-Modus, immer wieder überprüfen, wann ist hier wieder eine Gefahr? Was muss ich tun? Also wie so ein Minenfeld, könnte man auch sagen. Ich habe ständig dann mein Handy vielleicht kontrolliert oder ich habe sofort gemerkt, wenn seine Stimmung anders war. Ich hatte Angst vor Gesprächen und ich war erleichtert, wenn wieder Nähe kam. Und vielleicht konnte ich auch kaum schlafen und ich war wie abhängig von kleinen Zeichen. Das hat natürlich viel mit dem Nervensystem zu tun. Wir merken das, wenn wir scannen, in Alarmbereitschaft gehen, muss der Körper entsprechend das zur Verfügung stellen. Wenn Beziehungen unberechenbar sind, entsteht sowas wie Wachsamkeit. Ich muss ja schauen, wann ist denn hier der nächste, ich sage jetzt mal Schaden, wann ist denn hier die nächste Gefahr? Und der Körper fragt dann ständig, bin ich überhaupt sicher? Kommt jetzt gleich Nähe oder kommt gleich Abwertung? Werde ich jetzt geliebt? Oder werde ich bestraft? Darf ich jetzt entspannen oder muss ich wieder aufpassen? Wenn dann nach einer Phase von Kälte plötzlich wieder Zuwendung kommt, erlebt das Nervensystem nämlich eine enorme Entlastung. Und diese Entlastung wird schnell mit Liebe verwechselt. Das ist nämlich hier ein jetzt ganz wichtiger Punkt. Manchmal fühlt sich nicht die Beziehung gut an, sondern die kurzzeitige Erleichterung, dass der Schmerz gerade aufhört. Und diese Erleichterung kann sich sehr stark anfühlen. Also wie so etwas, man könnte auch sagen eine Droge, so wie etwas, so wie, oh ja, genau, dieser Zustand, den brauche ich ganz dringend. Mit der Zeit verschiebt sich aber dadurch auch der innere Fokus. Am Anfang fragt man ja vielleicht noch sowas wie, tut mir das gut? Und was genau brauche ich denn überhaupt? Was will ich denn hier überhaupt? Aber später fragen viele Betroffene eher, wie kann ich verhindern, dass es wieder kippt? Was muss ich denn jetzt sagen? Was darf ich nicht sagen? Wie kann ich denn ihn beruhigen? Wie kann ich sie erreichen? Was habe ich falsch gemacht? Und irgendwann wird das eigene Innenleben leiser. Dann geht es nicht mehr um mich, sondern um die andere Person. Die Beziehung wird zum Zentrum. Der andere wird zum inneren Wetter. Wenn er liebevoll ist, geht es mir gut. Wenn sie kalt ist, falle ich. Wenn er schweigt, werde ich unruhig. Wenn sie mich abwertet, zweifle ich an mir. So verliert ein Mensch nämlich nicht nur Sicherheit. Er verliert allmählich den Kontakt zur eigenen Wahrnehmung. Und genau deshalb hören viele nach solchen Beziehungen nicht einfach nur auf zu lieben. Sie müssen sich selbst wiederfinden. Und das kann in zukünftigen Beziehungen, wenn ich merke, oh, hier meint es die andere Person gut, schwierig werden. Weil dann ist mein System erstmal total irritiert, weil das kenne ich ja gar nicht. Das heißt also an der Stelle, wenn an der Stelle das jetzt die ganze Zeit so aussieht, dass es auch um mich geht, bin ich damit überfordert. Vor allen Dingen, wenn ich ja nie Raum hatte. Dann ist das für mich eine ganz gnadenlose Überforderung und ich komme damit gar nicht zurecht. Ein weiterer wichtiger Grund, warum Menschen bleiben, ist auch die Realitätsverwirrung. Ihr habt den Begriff schon mal gehört. Bei den narzisstischen Dynamiken kommt es dann nämlich häufig zu dem Begriff oder die Form von Gaslighting. Damit meint man nämlich eine psychologische Manipulation, bei der ein Mensch beginnt, an seiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Das heißt, ich werde hier an der Stelle so in meiner Wahrnehmung der Realität systematisch verdreht. Und das gibt mir dann so das Gefühl, dass ich sogar an meinem eigenen Verstand anfange zu zweifeln. Und dass mein Selbstvertrauen untergraben wird und die Person, also die das auslöst bei mir, Kontrolle erlangen will. Dann können so typische Sätze sein wie, das habe ich gar nicht gesagt. Oder du übertreibst, du bist einfach nur zu empfindlich, du verdrehst hier alles, du machst aus allem ein Problem. Oder du bist krankhaft misstrauisch. Kein normaler Mensch würde so reagieren. Wenn solche Aussagen immer wieder kommen, kann ein Mensch irgendwann echt beginnen, sich selbst nicht mehr zu glauben. Dann wird die Frage nicht mehr, ist das Verhalten des anderen verletzend? Sondern bin ich vielleicht wirklich das Problem? Und das bindet. Denn wer seine eigene Wahrnehmung nicht mehr als realistisch oder real erkennt, und auch dann natürlich nicht mehr vertraut, sucht Orientierung oft genau bei der Person, die diese Wahrnehmung verunsichert. Weil ich da dann denke, die hat ja scheinbar Plan, die Person. Die hat das ja vielleicht bei mir schon gesehen, durchschaut und die kann mir dann auch helfen. Und das ist eine sehr schmerzhafte Dynamik. Viele Menschen bleiben auch aus Schuld, besonders empathische oder parentifizierte Menschen. Also Menschen, die früh gelernt haben, ich bin verantwortlich für die Stimmung anderer. Ich darf niemanden enttäuschen. Ich muss jetzt helfen. Ich darf jemanden nicht fallen lassen. Wenn der narzisstisch geprägte Partner dann leidet, weint, zusammenbricht oder auch droht, verzweifelt wirkt oder die eigene Verletzung in den Mittelpunkt stellt, entsteht oft eine massive innere Bindung. Gedanken wie, wenn ich gehe, zerstöre ich ihn. Wenn ich sie verlasse, bin ich grausam. Ich bin doch der einzige Mensch, der ihn versteht. Sie hat doch so eine schlimme Kindheit. Ich darf nicht auch noch gehen. Und genau hier wird Mitgefühl gefährlich. Nicht, weil Mitgefühl falsch ist, sondern ihr müsst euch das so vorstellen, weil Mitgefühl nämlich mit Selbstaufgabe verwechselt wird. Das ist wirklich einer der wichtigsten Sätze dieser Reihe. Mitgefühl darf nicht bedeuten, dass ich mich selbst opfere. Die Verletzung eines anderen Menschen erklärt vielleicht sein Verhalten, aber sie verpflichtet mich nicht, mich dauerhaft verletzen zu lassen. Ein weiterer Grund, warum Menschen bleiben, liegt in frühen Beziehungserfahrungen. Weil wenn jemand in der Kindheit gelernt hat, Liebe ist unsicher oder Nähe muss verdient werden oder sowas wie ich muss mich anpassen, ich muss Stimmungen lesen oder ich bin verantwortlich, meine Bedürfnisse sind zu viel, dann kann eine narzisstische Beziehung später paradoxerweise vertraut wirken. Nicht gesund, aber tatsächlich richtig vertraut. Und unser Nervensystem verwechselt vertraut manchmal mit sicher. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Menschen suchen nicht immer das, was gut ist. Sie suchen nämlich eher oft das, was sie kennen. Wenn ein Mensch gelernt hat, Liebe über Anstrengung, Anpassung und Warten zu erleben, dann kann ruhige, sichere Liebe zunächst ungewohnt wirken. Ja, sogar langweilig. Während intensive, unsichere Liebe sich lebendig anfühlt. Das bedeutet aber nicht, dass jemand Leid sucht. Es bedeutet, dass alte Bindungsmuster aktiviert werden, weil man es ja nicht anders kennt. Und dass ja, bei dem Alten weiß ich ja, was ich habe. Bei dem Neuen weiß ich nicht, ob es besser ist. Ja, wenn das wirklich besser sein soll, wer sagt mir das denn? Bei dem Alten weiß ich wenigstens, was da ist und was so auf mich zukommt. In narzisstischen Beziehungen entsteht häufig eine co-abhängige Dynamik. Dabei hängt der eigene Selbstwert zunehmend davon ab, ob es dem anderen gut geht. Wenn er zufrieden ist, bin ich okay. Wenn sie ruhig ist, bin ich sicher. Wenn er mich liebt, bin ich wertvoll. Wenn sie mich abwertet, muss ich mich verbessern. Die eigene Stabilität hängt dann immer stärker am Zustand des anderen. Das ist unglaublich erschöpfend. Und es führt dazu, dass Menschen sich selbst immer weniger fragen, was brauche denn überhaupt ich? Und sie fragen sich nämlich dann viel mehr, was braucht der andere von mir? Damit ich mich wieder sicher fühle. Das klingt nach Liebe, ist aber oft Selbstverlust. Viele Menschen von außen denken, wenn die Beziehung vorbei ist, geht es besser. Und manchmal stimmt das langfristig. Aber kurzfristig ist Trennung oft sehr schwer. Es fehlt zwar nicht nur der Mensch, sondern auch die Hoffnung. Die Idee der großen Liebe, vielleicht auch die schöne Anfangsphase, die Rolle als Retter, Sehnsucht nach Wiedergutmachung, die Möglichkeit, endlich doch noch gesehen zu werden. Man verliert dann nicht nur eine Beziehung, sondern ein ganzes inneres Versprechen. Das Versprechen, wenn ich nur lang genug liebe, wird es gut. Oder wenn ich nur stark genug bin, heile ich diesen Menschen. Und auch sowas wie, wenn ich nur richtig bin, werde ich endlich dauerhaft gewählt. Und wenn dieses Versprechen zerbricht, entsteht tiefe Trauer. Nicht nur über den anderen, sondern auch über sich selbst. Also auch über die Zeit, die Hoffnung und die Frage, warum habe ich so lange ausgehalten? Und hier braucht es sehr viel Mitgefühl, weil die Menschen tatsächlich eher dazu neigen, in so eine Selbstverachtung zu gehen. Wie konnte ich nur? Aber es braucht wirklich Mitgefühl. Für Freunde oder Angehörige ist das oft sehr schwer aushaltbar. Sie sehen dann, dieser Mensch leidet. Und sie sehen auch, die Beziehung tut nicht gut. Und sie sagen vielleicht oft, geh doch endlich. Warum lässt du dir das gefallen? Du musst einfach konsequenter sein. Und genau diese Sätze erreichen Betroffene oft nicht. Ich würde sogar sagen, fast immer, dass sie diese Betroffenen nicht erreichen. Oder sie verstärken Scham. Hilfreicher wäre aber oft, ich sehe, dass du leidest. Und ich verstehe auch, dass es schwer ist. Ich bleibe da, du musst dich dafür nicht schämen. Was brauchst du, um wieder mehr bei dir anzukommen? Denn Menschen verlassen solche Beziehungen selten durch Beschämung. Sie verlassen sie eher durch Stabilisierung, also durch Klarheit und sichere Beziehung, durch Wiederaufbau von Selbstwahrnehmung. Es braucht aber die Einsicht, dass ich auch wirklich aus diesen narzisstischen Beziehungen aussteigen möchte. Wenn ich merke, ich fühle mich weiterhin verantwortlich, ich muss retten oder vielleicht auch dieses, ich habe es nicht verdient. Das kann ja auch sein, dass Menschen in diese Beziehung gehen, weil sie sagen, der andere ist wichtig, ich bin gar nicht wichtig. Und dann sind solche Beziehungen natürlich hilfreich, weil diese narzisstischen Personen die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es gibt keine einfache Lösung, also kein Patentrezept, wie man da rauskommt. Aber es gibt so ein paar erste Schritte, die man sich so klar machen kann. Der erste Schritt ist, dass man die Dynamik überhaupt benennt. Also indem man sich die Folge hier anhört zum Beispiel oder sich mit dem Thema auseinandersetzt und dann sagt, ja, stimmt. Also nicht nur, es ist schwierig und ja, es ist halt meine Beziehung, sondern wirklich sowas wie, ich erlebe ein Muster aus Nähe, Entzug, Schuld und Hoffnung. Also dieses immer hin und her, diese Dynamik, ne, die wir auch übrigens in pathologischen Strukturen, also Krankheitsbildern dann wieder erkennen, also oft zugewiesen wird, umgangssprachlich inzwischen schon als Narzissmus, passt ja hier auch, oder es ist ja voll die Borderline-Beziehung hier, emotional instabil, alles, ja, so, das ist, hört man tatsächlich öfter. Also nicht nur im klinischen Kontext, sondern schon teilweise in der Alltagssprache. Aber das ist wichtig, dass wir uns da klar machen. Es geht darum erstmal, dass ich eine Dynamik erkenne. Zweitens, die eigene Wahrnehmung wieder ernst nehmen. Weil wenn etwas wehtut, darf es ernst genommen werden. Auch wenn der andere sagt, du übertreibst. Das ist egal. Ich darf an der Stelle auch sagen, ja, ich nehme meine Wahrnehmung ernst. Es tut weh. Punkt. Drittens, den Kontakt zu sicheren Menschen suchen. Das heißt also Menschen, bei denen ich mich verstanden fühle, Menschen, die es mit mir gut meinen, die meine Bedürfnisse im Blick haben. Und wenn ich das nämlich nicht mache, dann ist natürlich Isolation so, dass ich meine Bindung verstärkt an den verletzenden Menschen wieder hänge. Also gerade dann. Das ist ja auch eines der Ziele von Narzissten, also oft, dass sie die Menschen abhängig machen von sich. Und dann sehen, sagen, siehst du hast ja keinen anderen außer mich. Ich bin doch der Einzige, der sich um dich kümmert und der dich versteht und für dich da ist. Und dann deckt sich das wieder mit dem, was wir ja gerade schon gehört haben, dass das so richtige, so eine Dynamik darstellt. So eine Dynamik von, wo Sachen sich verstärken. Dass man, also sind wir schon wieder bei Gaslighting, da sind wir wieder bei Traumabonding, das ist tatsächlich hier nicht zu unterschätzen. Viertens, den Fokus zurückhalten. Also nicht nur, warum ist er so, sondern was passiert mit mir in dieser Beziehung? Na, also Betroffene sagen tatsächlich, wenn sie sich damit auseinandersetzen, oft so, naja, ich merke, mir geht's nicht gut. Dann kommen oft dann die Überlebensanteile, die dann sagen, ja, aber der ist ja auch zwischendurch mal nett und oh, man ist ja eh schwierig und so weiter, dann rede ich mir es wieder schön. Aber hier wäre das der Fokus, den hole ich zurück. Viertens heißt also Fokus. Warum ist er so, ist nicht der Fokus, sondern der Fokus wäre, was passiert mit mir denn in dieser Beziehung? Fünftens wäre dann noch der Punkt, wenn ich merke, ich brauche noch was, ich komme sonst nicht raus, wäre professionelle Unterstützung aufsuchen. Wenn die Beziehung, die Bindung sehr stark ist und ich merke, ich komme da alleine nicht raus. Gerade bei Trauma oder auch KPTBS, also komplexe PTBS, aber auch früherer Vernachlässigung oder co-abhängigen Mustern, also zum Beispiel auch was wie Parentifizierung und dergleichen, kann wirklich therapeutische Begleitung sehr wichtig sein, weil da dann neutrale, fachlich ausgebildete Personen mit diesem Thema viel besser mich begleiten können und mir Rückmeldung geben können, was ich jetzt gerade als nächsten Schritt individuell machen kann. Wenn du selbst betroffen bist oder warst, möchte ich dir etwas Wichtiges sagen. Dass du geblieben bist, bedeutet nicht, dass du schwach bist. Es bedeutet wahrscheinlich, dass sehr starke psychologische Kräfte gewirkt haben. Sowas wie Hoffnung, Bindung, vielleicht auch Angst oder Schuld oder aber auch alte Muster, die ich in mir habe. Und vielleicht auch die tiefe Sehnsucht, endlich wirklich geliebt zu werden. Das ist total menschlich. Aber es ist auch wichtig, verstehen darf nicht bedeuten, dass du bleibst, wo du zerbrichst. Mitgefühl darf auch nicht bedeuten, dass du dich selbst verlierst. Und Liebe darf nicht bedeuten, dass du dauerhaft um Sicherheit kämpfen musst. Vielleicht ist die zentrale Erkenntnis dieser Folge, Menschen bleiben in narzisstischen Beziehungen nicht, weil sie das Leid nicht merken. Sie bleiben oft, weil das Leid mit Hoffnung vermischt ist, mit Erinnerungen, mit Bindung, mit Schuld und auch mit alten Mustern. Und manchmal mit dem tiefen Wunsch, dass der Anfang doch noch wahr wird, wieder so wie am Anfang. In der nächsten Folge dieser Reihe schauen wir uns an, warum Narzissmus nicht immer gleich aussieht. Es geht um die verschiedenen Gesichter des Narzissmus: dominant, grandios, verletzlich, verdeckt, selbstmitleidig. Und um die Frage, warum gerade wehleidige oder verdeckte Formen oft so schwer zu erkennen sind. Denn nicht jeder narzisstische Mensch wirkt stark. Manche wirken vor allem verletzt. Und genau das kann besonders bindend sein. Ja, wenn ihr möchtet, hören wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit.